herzlich willkommen bei Old and Gold, dem Generationen-Podcast mit Lisa. Hier werden SeniorInnen zu den wichtigen und weniger wichtigen Lebensfragen interviewt. Denn ihre Geschichten sind Gold wert. Viel Spaß!
Hallo, meine Lieben, und willkommen zu der ersten Folge von Old and Gold in diesem Jahr. In dieser Folge habe ich mit Silvia gesprochen. Mit 72 Jahren arbeitet sie noch immer als Führungskräftecoach und blickt voller Neugier auf das, was noch kommt. Unser Gespräch hat mich besonders berührt, weil Silvia eine unglaubliche Leichtigkeit ausstrahlt, wenn sie über das Leben spricht, über Entscheidungen, über Freundschaft und darüber, wie man auch im letzten Drittel des Lebens Fülle und Sinn finden kann. Wir sprechen darüber, wie man Ängste überwindet, mutige Schritte geht und das Leben bewusst genießt, egal in welchem Alter. Das Gespräch mit Silvia hat mir unglaublich viel Freude bereitet und ich hoffe, dass euch ihre Offenheit und positive Art genauso inspiriert wie mich. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Old and Gold. Und ja, stell dich doch ganz kurz vor.
Ja, danke. Freue mich, dass du mich gefragt hast. Fragt ja sonst keiner. Mich vorstellen. Also ich bin Silvia und ich bin 72 Jahre alt und bin wie immer berufstätig in meiner Lieblingstätigkeit, Menschen im Beruf zu begleiten, zu unterstützen, damit sie ihren Traumberuf leben sozusagen. Also damit sie glücklich und zufrieden sind in ihrem Beruf. Und dazu bin ich Trainerin, ich habe eine Trainerausbildung und viele, viele andere Ausbildungen auch, und die mir helfen, selbst 8 Stunden am Tag natürlich auch vor einer Gruppe zu stehen. Das ist ja auch nochmal was, ne? Das ist das, was ich am liebsten mache, und immer neue Menschen kennenzulernen. Und damit verbunden auch natürlich neue Städte, neue Umgebungen, neue Kulturen. Das ist toll.
Du hast gerade gesagt, du hast viele Ausbildungen gemacht. Was hast du noch gemacht?
Meine Eltern waren beide berufstätig. Wir sind dadurch, mein Vater war immer Geschäftsführer vom Kaufhof. Mhm. Und dadurch mussten wir Kinder immer mitziehen, je nachdem, wo der Kaufhof gerade gebaut hat. Und daher kamen 8 Umzüge zustande mit etlichen verschiedenen Schulen. Das war schon mal das Erste, was, und das, dazu war ja immer eine Anpassung nötig von mir. Mhm. In jeder neuen Klasse, ne, musste man ja immer schnell reinkommen, Anschluss finden. Aber das ist ja dann auch eine Fähigkeit, die man sozusagen für später auch hat. Ne? So wie Menschen, die viel reisen, die haben das ja auch. Ne? Ja gut, und dadurch kam verhältnismäßig durch die vielen Schulen, später Schulabschluss, dann Abitur, Studium der Liebe wegen nach Tübingen damals noch. Da gab es noch Zivildienst in Tübingen, mhm. Deswegen bin ich da auch hin, mhm. zu meinem Freund. Und habe dann erstmal NC war sehr hoch für Psychologie, also der Numerus Clausus. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du pädagogische Psychologie mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Mhm. Ich wusste, bei mir hat es immer geheißen, ich soll Lehrerin werden. Schon im Kindergarten hat man das zu mir gesagt.
Oh, warum?
Weil ich immer Gruppen im Kindergarten. Also ich war eigentlich die Kinderhortleiterin. Ich habe immer irgendwie Ideen gehabt, was man als Gruppe machen kann zusammen.
Und das hat sie auch immer Spaß gemacht?
In der Puppenecke. Ja. Das hat mir immer Spaß gemacht. Und dann hat es immer geheißen, die wird mal Lehrerin. So. Aber ich war ja so lange in der Schule und eine Schule von innen wollte ich nicht mehr sehen. Hm. Allein der Geruch schon von Schule. Und da wollte ich nicht mehr hin. Also mache ich einfach jetzt Erwachsenenbildung. Das ist ja auch sowas Ähnliches. Genau. Also wenn ich Erkenntnisse habe, habe ich immer so den Drang, diese Erleuchtung und die Erkenntnisse weiterzugeben. Das treibt mich dann so. Ja, genau.
Wenn wir da direkt mal kurz anknüpfen, was würdest du denn sagen, hast du in deiner beruflichen Laufbahn, wenn du jetzt auf die Jahre zurückblickst, für wichtige Erkenntnisse mitgenommen?
Das ist kein vorgeschrieben. Also es gibt, also ich hatte nie einen Traum von etwas wie vielleicht andere. Sondern der Weg bei mir entsteht beim Gehen. Ich habe also einen Schritt gemacht, dann war ich Familientherapeutin nach dem Studium, als die Kinder klein waren. Dann konnte ich immer arbeiten, wenn die abends geschlafen haben. Mhm. Habe ich einfach Beratung und Therapie gemacht. Es hat immer zu meinem Leben gepasst. Und die Themen, ich habe viele Elternabende gemacht zum Thema frühkindliche Erziehung. Ich war damals mit einem sehr prominenten Mann zusammen, Dr. Jan-Uwe Robbe, zu dem Thema Kinder können Fernsehen, Kinder brauchen Grenzen, das waren so Bestseller. Mhm. Und wir haben dazu sehr viele Vorträge gemacht und Elternabende. Und somit war ich vor Publikum, wie ich es ja liebe. Alle hingen an meinen Lippen, da saßen dann halt 40 Eltern im Kreis. Und das war toll, auch die Diskussionen darüber. Und so wurde ich immer mehr gesehen, dann kommt man ja in die Sichtbarkeit durch so einen Schritt. Ne? Und dann haben mich Leute angesprochen, ob ich nicht da arbeiten will oder dort. Und wenn man angesprochen wird und dann zu lange überlegt, ist die Situation weg. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann mutig zu sagen, ja, das mache ich mal. Verstehst du? Also die mutigen Schritte zu machen, die führen einen dann eben doch vorwärts. Mhm. Und man bleibt dann nicht stehen. Und dadurch bin ich dann zu Microsoft gekommen auf einmal und habe dort Train-the-Trainer-Schulungen gemacht, weil ich die Ausbildung gemacht habe als Trainerin für Trainer. Mhm. Und plötzlich war im IT-Bereich. Alles böhmische Dörfer. Ich habe die gar nicht verstanden am Anfang, wie eine neue Sprache.
Ja, glaube ich.
Aber es war einfach toll.
Und wenn wir nochmal zu den Erkenntnissen zurückkommen, das heißt, glaubst du, dass Menschen nicht unbedingt Träume brauchen, um sie zu verfolgen?
Doch, sie sollen sie ja haben, wenn sie sie haben. Ich bin ein anderer Typ. Ich habe keine Sehnsüchte mit Bildern, glaube ich. Also die müsste ich erst in meinem Kopf noch generieren, erzeugen, durch Meditation vielleicht oder so. Aber ich bin eher sehr stark gegenwartsbezogen, mache die Augen auf und treffe dann Menschen, die mich auch sehen. Und durch diese Dialoge kommen dann Neues. Mhm. Dann kommen neue Kontakte und damit kommen neue Aufgaben. Mhm. Also da so entsteht das bei mir. Mhm. Durch unterwegs sein und sehen und gesehen werden. Also.
Das heißt, hast du dir im Leben auch nie viel einen Plan gemacht?
Nein.
Hast du das alles auf dich zukommen lassen?
Ich wusste immer, was ich nicht will.
Oh, das ist
das
natürlich
war schon mal gut.
Schon mal gut.
Aussortiert war die Schule. Mhm. Aussortiert in der Psychologie war Krankheitsbilder. Ich wollte keine Psychosen, Neurosen. Bis heute ist das so. Das möchte ich nicht. Das ist mir zu heavy, ist mir zu klinisch. Ich beschäftige mich mit den gesunden Teilen, Anteilen des Menschen gerne und versuche das zum Blühen zu bringen, zur Vielfalt. Wie so eine Seerose, die aufgeht und dann wow. Sowas. Also ich erkenne sehr gut beim Menschen das Potenzial. Das entfalte ich dann.
Ja, schön.
Ja.
Und was hast du in deiner Arbeit als Familientherapeutin so gelernt?
Ich hatte meine Samtcouch da stehen, die rote. Da saßen
wirklich?
Ja.
Wie im Film.
Wie im Film. Und dann saßen, ich hatte einen schönen Ohrensessel, auch wie im Film. Und da saßen Paare drauf, die nicht weiterkamen, die auf der Stelle getreten sind. Und ich bin durch meine systemische therapeutische Ausbildung, habe ich ganz gute Fragen, wie man dahinter kommt, wie man Lösungen findet. Die lasse ich das Paar erarbeiten und ich hatte da gute Erfolge. Und das hat mich natürlich bestärkt, so helfen zu können, ne? Mit guten, inspirierenden Ideen. Und das ist der Motor.
Kannst du eine Geschichte erzählen vielleicht, anonym natürlich, von einem Paar, wo du gemerkt hast, okay, da hast du jetzt so einen richtig positiven Einfluss?
Es sind viele, ich wüsste jetzt gar nicht so. Es gibt auch Paare, die haben sich nicht getraut, sich zu trennen, zu verabschieden. Das haben wir auch geschafft. Das heißt nicht, dass man zusammenbleiben muss, sondern sich auf einem guten Weg auch Bye-bye zu sagen, das war auch so schön. Ich habe da viele Dankesbriefe später bekommen noch, wo sie mir geschrieben haben, was aus ihnen geworden ist und wie schön die Zeit. Ja, also ich, über diese Briefe, die ich später bekam, habe ich gemerkt, wie schön das war. Oder wenn Menschen dann einen beruflichen Weg einschlagen, den sie sich nicht getraut haben. Oder etwas sagen, also viele können auch nicht für sich sprechen. Auch das, ich gehe ganz stark in die Rhetorik, das ist ein bisschen so ein Steckenpferd von mir. Und dann für sich die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu finden, ist sehr wichtig. Ja.
Ja.
Deswegen habe ich viele Frauen im Seminar.
Und wenn wir nochmal zurückgucken jetzt, du hast gerade gesagt, okay, du hast nicht immer einen Plan gemacht, du hattest keinen Traum visuell vor deinem Auge. Aber wenn du jetzt so das Kapitel beschreiben müsstest, in dem du dich jetzt in deinem Leben befindest, welchen Namen würde das Kapitel tragen oder wie würdest du das beschreiben?
Die Fülle des Lebens genießen, wie so ein, ich sehe so die Farbe, wie dein Titel hier, Gold von mir und die Sonne. Und man hat so viel erlebt, an das man gerne zurückdenkt, also bei mir ist es jedenfalls so. Und ich genieße so viel am Tag, die schönen Dinge. Und das ist die Fülle. Also für mich ist das die Fülle im Denken, im Fühlen und im Tun. Und also erfüllt sein, also das letzte Drittel hat so, aber das haben dir sicher schon viele gesagt im Podcast, du hast ja aufgrund der Kinder und der Arbeit, die du hattest und Menschen, immer Pflichten und Aufgaben. Das zieht man durch, das macht man auch gerne. Und man ist ja nach außen gerichtet, man muss ja funktionieren in allen Rollen. Ne? Mutter, Tochter, ja, Geliebte, alles.
Ja.
So, alle Rollenhüte hast du da auf.
Anstrengend.
Ja, genau. Man merkt es eigentlich gar nicht, aber man ist ständig am super funktionieren. Ne? Ja. So. Und ab meinem, ich würde sagen, 60. Lebensjahr, da hat sich komplett was verändert. Ich weiß noch, ich saß auf dem Neckar und habe meinen 60. gefeiert in so einem Stocherkahn. Wir haben ja so Stocherkähne in Tübingen. Und da spielte ein Saxophonisten, habe ich bestellt, meine Musik und die ganzen Gäste waren da.
Habt ihr groß gefeiert?
Ach nö, auf dem Stocherkahn und dann essen und tanzen, sowas halt. Und dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt bin ich dran und jetzt mache ich das, was mir gefällt. Und dass ich überhaupt gar niemandem gefallen muss, sondern einfach nur noch ich sein. Also das war so ein Moment, wo man merkt, jetzt kommt das Entspannte. Und ich bin seitdem viel zufriedener als früher. Also ich finde die Jahre, wenn man gesund ist natürlich, vorausgesetzt, zwischen 60 und 80 wahrscheinlich, diese 20 Jahre, ich finde, da kann man sich drauf freuen. Weil man hat die Freiheiten, also vorausgesetzt auch die finanziellen Mittel stimmen halbwegs, ja, dass ich mir einen Kaffee gönnen kann in der Stadt. Aber finanzielle Freiheit und Gesundheit schafft ein unglaubliches, schönes, ja, wie man immer so sagt, ne, Lebensabend. Also die Zufriedenheit steigt enorm.
Schön, richtig schön zu hören. Das heißt, ich beschäftige mich ja hier auch immer mit der Frage, so ab wann ist man alt oder ab wann fühlt man sich alt? Würdest du dich selber als alt bezeichnen?
Wer sagt das schon? Also wenn ich in meinen Vergrößerungsspiegel gucke, der mal 10 vergrößert, ich sage ja. Aber die Kinder sagen immer, Mama, das hieß nur du. Ich töne ja auch noch meine Haare. Ich wäre ja eigentlich grau. Bin ich aber nicht, weil ich gar keine Lust darauf habe. Nein, natürlich nicht. Ich habe mal was gelesen, was ich spannend fand. Dass man ein Selbstbild einfriert von sich selber, und das bleibt dann auch so, mit um die 30. Hm. Also wenn man als Frau oder Mann vielleicht auch 30 Jahre alt ist, zwischen 30 und 35, dann hat man so ein Ideal-Ich, wo man sagt, jetzt hast du deine Schule geschafft, beruflich bist du ein bisschen etabliert, du bist noch voll im Saft und ne, muskulös und gut aussehend und dieses Bild wird eingefroren. Und eigentlich, das hat man eigentlich bis 50, 60. Das ist erstaunlich, gell? Nur der Spiegel sagt einem mal was anderes. Oder manchmal, wenn es irgendwo, wenn man nicht mehr so schnell hochkommt, vom Boden vielleicht, oder nicht mehr so viel und so lange belastbar ist. Manchmal merke ich, bin ich ja müde am 2 oder 3. Eigentlich sollte ich dann eine halbe Stunde vielleicht mal schlafen oder 12, was ja auch gut wäre. Aber das ist noch nicht in meinem Selbstbild so drin, dass ich so einen Mittagsschlaf mache. Verstehst du, wie ich meine?
Aber ich mache gerne Mittagsschlaf.
Ja, das ist auch gut so. Aber ich bin dann noch so. Und das sind so Dinge, die sich verändern, wo man aufpassen muss auf sich. Ein bisschen hören, was will der Körper. Ja, das gehört dann schon auch dazu.
Aber ich habe rausgehört, du guckst eigentlich sehr positiv auf das Älterwerden.
Ja, ich wüsste gar nicht, was ich da sonst konstruieren sollte.
Ja.
Also die meisten haben ja die Angst vor Armut, genau. Krankheit oder Einsamkeit.
Ja.
Ich will mir das gar nicht aus, ich will da gar nicht eintauchen. Dann entstehen ja Bilder im Kopf, die einem gar nicht gut tun. Und vom Denken her kann der Körper wenn man solche Gedanken hat, nicht unterscheiden, ist es Wirklichkeit schon echt oder nicht. Dann habe ich ja schon Stress, den tue ich mir nicht an.
Sehr klug, glaube ich.
Nein, das tue ich mir nicht an.
Du hast im Vorgespräch einen Satz fallen lassen, den ich mir direkt aufgeschrieben habe, weil ich das so positiv fand. Du hast gesagt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, man hat ja im Leben genug Zeit. Und ich glaube, du hast darauf angespielt, weil du auch viele Ausbildungen gemacht hast, so wie du gerade gesagt hast, oder viel vielleicht auch ausprobiert hast. Aber ich fand den Satz super positiv, weil man hört ja sonst immer, oh, das Leben ist so kurz und ne, ich hab keine Zeit und alle Menschen rennen so durchs Leben und dann zieht das Leben an einem vorbei. Magst du zu diesem Satz noch mal ein bisschen was
sagen? Dazu könnte man ein ganzes Seminar machen.
Ja.
Weil das Zeitempfinden, um das geht es ja eigentlich. Und die so sprechen, sie hätten keine Zeit oder zu wenig, dann weiß ich ganz genau schon, die sind nur nach außen orientiert. Das heißt, die funktionieren, die sagen, die To-Dos habe ich noch, das habe ich noch und arbeiten alles ab. Und dadurch verkürzt sich ja das Zeiterleben. Also die Zeit dehnt sich nicht mehr aus bei denen, sondern die verkürzt sich dadurch. Weil die springen von Aufgabe zu Aufgabe. Und manchmal machen die ja mehrere gleichzeitig. Und dann verkürzt sich die Zeit noch mehr. Und wenn die abends im Bett liegen, denken sie schon wieder an den nächsten Tag, was sie da schon wieder machen. Und damit klauen die sich alles Schöne am Tag, alle schönen Momente. Wie schmeckt etwas? Wie riecht etwas? Riechen die den Flieder, der gerade blüht? Ich glaube nicht. Hören die den Vogel morgens? Ich weiß es nicht. Spülen die die Dusche auf der Haut oder was sie sich da als Duschgel teuer gekauft haben? Riechen die überhaupt? Also verstehst du, wie ich meine? Die nehmen sich so viel von dieser sinnlichen Wahrnehmung und von dem, was sie selbst wollen. Das heißt, ich hatte neulich eine Klientin, die genau das gesagt hat. Ihr läuft die Zeit weg und sie hat Angst, das Falsche, im falschen Leben auch noch zu stehen. Und da habe ich gesagt, sofort auf die Bremse, also sanft bremsen, alles fallen lassen, was du jetzt in der Hand hast, Augen zu, atmen und einfach nur sagen, muss ich das jetzt so tun? Ja? Und dann einen Moment abwarten und nachspüren, was ist eigentlich für mich jetzt viel wichtiger? Oder was wäre wichtig und was kann ich auf eine andere Art kürzer erledigen als so umständlich? Oder kann das nicht der andere erledigen? Muss ich das überhaupt machen, was ich da wieder glaube, tun zu müssen? Also sich immer mehr die Erlaubnis zu geben, immer zwischendurch zu sich selber zu finden, ist ganz wichtig. Und dadurch, wenn man das Erleben hat dann, diese Momente nimmt, dadurch dehnt sich Zeit aus. Also deswegen mache ich ja gerade auch vermehrt so viel neue Dinge. Ich probiere neue Sachen. Jetzt überall dieser Matcha-Tee, den ich nicht mag, aber immerhin probiere ich es. Oder was es da gibt, ja. Oder hier in Berlin diese vielen Dinge. Also diese Neugierde, glaube ich, ist schon wichtig. Oder auch diese Ruheinseln. Also ich glaube, sonst läuft einem wirklich die Zeit weg.
Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht?
Ja, eben dieses Matcha-Eis, was ich dann aber
wann war das?
Weggeworfen habe. Vor einer Woche. Wo ich mir auch zum ersten Mal in Tübingen die Vespa ausgeliehen habe. Die E-Bike da, ne? Genau. Klar bin ich unsicher gefahren, aber egal, ich habe es gemacht. Und dadurch kann man auch plötzlich die eigene Stadt neu erkunden. Das ist ja auch toll. Innenhöfe, die man nie gesehen hatte oder so. Häuser, das ist doch toll.
Ja, total.
Ja.
Total.
Also es muss nicht nur die Bewegung sein oder der Gaumen. Ich meine, es kann ja auch eine andere Musik sein, die man mal hört. Natürlich durch die Enkelin höre ich natürlich auch andere Musik oder sehe jetzt die koreanische Filmchen da. K-Pop.
Und gibt es etwas, wo du sagst, da habe ich vielleicht wirklich keine Zeit mehr zum Leben. Das würdest du aber gerne noch machen.
Viele Dinge, die man nicht nachholen kann.
Zum Beispiel?
Aufregende Dinge, die ich heute nicht mehr machen würde. Kein Bungee-Jumping, kein, wie heißt das, wenn man wie mit Helm die Wasserfälle runterrutscht.
Also Rafting.
Rafting, was meine Kinder gemacht haben. All das geht nicht mehr. Oder was körperlich sehr anstrengend wäre, auf hohe Berge klettern, Himalaya-Touren und alles, was sehr den Körper jetzt schwächen würde eher, kann ich nicht mehr Backpacker-Routen, sowas geht nicht mehr. Aber ich bin genug gereist in Zelten und so weiter, brauche ich jetzt nicht mehr.
Gibt es denn irgendwas, was du bereust, wenn du jetzt auf dein 72-jähriges Leben zurückblickst?
Die Frage habe ich mir schon gedacht, dass die mitkommt, die Frage. Es gibt wenig, was ich bereue. Also ich ärgere mich nur über mich. Vielleicht ist das Reue. Ich bin, so neugierig ich ja bin und so spontan und auch mutig manchmal. Aber komisch, bei manchen Dingen schafft man es, mich zu triggern, wenn man sagt, also das solltest du jetzt unterschreiben, sonst ist die Gelegenheit vorbei. Ja, sowas. Und das ist gefährlich. Also ich darf nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt schnell handeln, dann mache ich Fehler. Also ich treffe dann falsche Entscheidungen. Ich muss immer mehr bewusst machen, du darfst dir Zeit nehmen und eine Nacht drüber schlafen, bevor du etwas so Gewichtiges entscheidest. Das sind Dinge, die ich spontan falsch entschieden habe, weil ich dachte, ich muss handeln. Also ich weiß nicht, das ist einfach, da hat jeder so seine eigene Taste, gell? Und bei mir ist das so, wenn ich denke, ich muss jetzt was ganz schnell machen, sonst verpasse ich etwas, dann mache ich viele Fehler. Aber das kann man ja auch noch mit 72 lernen.
Ja, klar, lebenslanges Lernen. Hast du ein Beispiel, wenn du es teilen magst, wo du so eine, ich nenne es mal, impulsive Entscheidung getroffen hast, von der du gerade gesprochen hast, wo du sagst, okay, da bin ich jetzt mal wirklich falsch abgebogen?
Ich würde sagen, bei manchen Freundschaften, die hätte es jetzt nicht gebraucht. So manche Männerfreundschaften, die mich irgendwie so gereizt haben, hat ja auch seinen Grund. Aber im letzten Endes hat dieser Mann mir nicht gut getan. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das gebraucht für mich. Und ich glaube, dass die Männer, die nicht gut für mich waren, mir was gespiegelt haben, was ich bei mir selbst nicht entwickelt hatte, habe ich bei denen bewundert. Und das war die Antwort. Mhm. Und dann konnte ich auch loslassen. Aber die, also sowas, wenn man an die Falschen gerät, einfach mal Stopp machen und sagen, was an dem findest du so toll, hast du aber schon in dir und kannst du bitte schön selber entfalten. Dazu brauchst du diesen Typen nicht. Das war für mich wichtig. Also würde ich sagen, das waren keine guten... Ja, da geht ja auch Zeit ins Land, bis man das kapiert. Ne?
Ja, also ich bin gar kein Fan davon, dann auch immer zu sagen, ja, aber man nimmt ja irgendwas daraus mit und das dann so viel zu positiv. Manchmal ist es auch einfach scheiße.
Ja, braucht man nicht.
Manchmal braucht man es
gar keinen Fall. Aber es ist, wie es ist. Ne? Mhm. Und es gibt auch Menschen, darüber denkt man ja auch mal nach, wenn man jünger ist, warum mag der mich nicht leiden? Also immer dieses gemocht werden. Ich kenne das bei mir, aber ich kenne das ganz stark auch bei meinen Teilnehmern. Und die krümeln dann rum, ja, bis man da ist, dass es Menschen gibt, die man selbst nicht mag, aus welchem Grund auch immer, man wird es nicht herausfinden, oder die einen selber nicht mögen. Ach, einfach loslassen, weiterlaufen und sich Menschen suchen, mit denen man gut klarkommt, oder?
Zwei Fragen dazu. Würdest du sagen, dass sich das im Laufe deines Alters... dass man da so einen inneren Frieden findet, also nicht von allen gemocht zu werden, wird man da besser?
Man wird Profi darin. Also man macht keinen Kopf machen, das kommt von alleine, weil man stellt plötzlich fest, man kann ja weitergehen, also Unrat vorbeischwimmen lassen. Man kann einfach nicken. Und das ist so dieses Bild. Nicht bleiben bei den Menschen, die keine gute Energie haben für einen selber. Sich nur mit Menschen umgeben, die einen sehen und die sich freuen, wenn man sich weiterentwickelt und die mitfühlen können. Nur diese Menschen um sich lassen. Mhm. Und das lernt man aber mit der Zeit. Ich glaube, man ist, wenn man jünger ist, ja noch unsicher, weil man noch vielen gefallen will. Ne? Ist natürlich auch verständlich. Aber irgendwann mal lernt man halt, dass man das gar nicht braucht. Und dass es ganz tolle Leute gibt, die einen fördern und unterstützen.
Ja, das ist auch was ich gerade lerne.
Ja.
Und du hast jetzt gerade schon ein paar Dinge genannt, aber was würdest du denn sagen, macht gute Freundschaft aus?
Ich weiß es aus Erfahrung immer, wenn es einem selber gut geht und angenommen, ich hatte viele Aufträge zum Beispiel oder hatte viel Erfolg, dann kamen alle auf mich zu, ja, erzähl mir jetzt mal, wie machst du das denn? Oder kannst du da bei der Firma mal nachfragen für mich? Dann kommen ganz viele auf dich zu, ja? Du strahlst das aus, ja, du bist selber wie die Sonne und dann kommen alle, wollen ins Licht.
Aus ihren Löchern kommen die angekommen.
Aber weh, es wird um dich herum dunkel und still. Dann ist die Frage, wer ist denn nicht? Bitte schön noch da. Ja, das ist der Moment. Wer ist dann da? Und dann guck dich um. Und dann kann man sich ja so Kreise zeichnen. Wer ist im engsten Kreis? Wer ist im nächsten Kreis? Und dann entsteht so eine schöne Skulptur in der Zeichnung. Und dann siehst du ganz genau, wen kickst du bitte schön weg? Ja? Also schön aufräumen, ne? Wie auf dem Dachboden oder im Keller, wegkicken. So mit viel Spaß. Und dann bleibt, und dann siehst du, wer bleibt. Und diese Freundschaften pflegst du. Mhm. Das sind richtig gute. Und aus denen kommen dann neue. Es bleibt nicht stehen, du bekommst immer neue Menschen. Mhm. Also in jeder Lebensphase hast du neue Begleiter.
Und weil du gerade von rauskicken gesprochen hast, wie viele Chancen würdest du sagen, oder hast du, auch wenn wir auf dein Leben zurückblicken, den Menschen gegeben? Also bist du ein Mensch, der viele Chancen im Leben gegeben hat?
Ich glaube, ich bin nicht so großzügig, wie du glaubst. Eine Freundin aus Hannover, wo ich auch mal gewohnt habe, die schrieb andauernd und ich habe sie dann auch besucht. Als ich da war, durfte ich ihr dann beim Umzug helfen. Und als der gemacht war, ja, dann konnte ich wieder abreisen. So etwas, ja. Also böse Überraschungen und so jemandem gebe ich keine zweite Chance, tut mir leid. Es gibt ja auch Personen, ich weiß nicht, ob du das kennst, die immer, wenn du sie siehst, oh toll, wie schön, wir haben uns so lange hier und sie sind so überschwänglich herzlich und ich bin dann so ganz eingefangen von dieser tollen Person und Frau und denke, ja, das ist ja, wir verstehen uns und das wird ganz toll. Und dann ist sie weg und sie hört man nichts mehr. Und wenn du dann fragst, wollen wir mal einen Kaffee trinken, keine Zeit. Und daran merkst du immer, wo du stehst. Und ich bin, für mich bin ich ganz klar geworden, jemand, der etwas will, setzt alle Hebel in Bewegung, dass er bei dir ist und dass er dich die Zeit nimmt, weil er es will. Und wenn du immer ein Nein bekommst oder irgendwelche Ausreden, dann will er dich einfach nicht. So einfach ist das. Dann sind andere Dinge wichtig. Ja, ja, dann ist ja das so. Und dann sagt bye bye. Also gehört dir keine Zeit an solche Menschen. Das sind alles Menschen, die leben so in der Gegenwart, schauspielerisch, machen da so einen Hype und es verpufft alles. Es ist alles hohl. Deswegen achte mal drauf, wer meldet sich von selbst, wer hört dir zu, wer ist interessiert an dir und genau. Und sowas ist Licht.
Hast du in deinem Leben mehr wenige Freundschaften und gute Freundschaften gehabt oder bist du eher ein Mensch mit einem riesengroßen Freundeskreis?
Nein, ich bin der mit den wenigen, aber ich bin der volle Groupie. Also ich bin immer in Gruppen gerne und bin da auch sehr einflussgebend oft. Ich liebe Gruppen beim Wandern, beim Singen, bei allem, beim Tanzen. Also eine Formation ist schon cool.
Ja, sowas, ne?
Also ich bin gerne unter Menschen und mit Gruppen, dabei aber gerne frei. Aber ich würde nicht sagen, das sind meine Freunde, das sind alles Happy-Hour-Leute, sowas, ja. Ich habe auch 5, 6 Frauen jetzt, wir lesen zusammen Bücher und es macht unheimlich viel Spaß. Es sind nicht meine Freunde. Freunde sind ganz wenig. 2, 3. Auch Männer, ja, Freundschaften. 2, 3 und fertig. Also für mehr hätte ich auch keine Zeit, ehrlich gesagt. Warum? Brauche ja nicht viele.
Ja, das ist ein spannender Punkt, dieses ich brauche ja nicht viele, weil ich glaube schon, dass man zumindest in unserer Generation oft vermittelt bekommt, okay, du brauchst jetzt hier einen Riesenfreundeskreis, du brauchst eine Clique.
Ah, die hat man, wenn man jung ist, als Jugendliche,
ja,
eine Clique.
Vielleicht.
Die braucht man
da
auch.
Bin ich auch nicht mehr.
Die braucht man als Bollwerk gegen die blöden Eltern zu Hause oder weiß ich, gegen Standards. Die Clique war gut für Zusammenhalt der Altersgruppe, der Zugehörigkeit. Das ist was anderes. Ich brauche ja keine Zugehörigkeit. Ich gehe jetzt nicht in Seniorenheim, damit ich mich meinem Alter zugehörig fühle. Nee, ich mache auch keinen Seniorenschwimmen im Warmwasserbad oder sowas. Das brauche ich nicht. Ich tauche gerne ein. Gestern hatte ich auch eine Freundin hier in endlose Gespräche und schwupp ist es auf einmal so spät und die Zeit ist verflogen. Mhm. Oder man hat schöne Erlebnisse zusammen. Und da reicht mir dann ein paar Stunden aus und das hält auch für eine Weile. Und ansonsten erlebe ich ja selber auch so viel. Freunde sind ja sehr unterschiedlich. Ne? Mit dem einen macht man das, mit dem anderen das. Das ist ja sehr verschieden.
Ja, ja. Haben sich deine Freundschaften im Laufe des Lebens verändert?
Ja, und damit kann auch eine Freundschaft beendet sein, natürlich. Das ist aber auch okay. Kommen ja neue. Also von daher verändern sich immer. Also es wäre ja komisch, wenn die stehen bleiben. Die verändern sich immer. Ja.
Und bist du dann ein Mensch, der gut Abschied nehmen kann?
Ja, ganz schnell. Ich trenne mich ganz eher. Ich habe gar keine Probleme mit.
Wie macht man das?
Weder mit Dingen noch mit Menschen. Weil wenn ich durch bin, bin ich durch. Wenn ich gemerkt habe, das ist mir ein Fremder geworden oder das Verhalten war komplett inakzeptabel, dann merke ich plötzlich, welches Gesicht die Person wirklich hat. Mhm. Und dann kann ich gehen. Also ich sehe dann plötzlich das Gesicht hinter dem Gesicht und dann kann ich gehen. Also ich sehe dann, dass ich mich getäuscht habe. Also ich habe mich, das war Täuschung. Mhm. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, ja.
Und das tue ich mir nicht an. Ich glaube, ich habe zu viel Selbstliebe dafür.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Ja, ich mag mich und ich würde dem kleinen Mädchen, der Silvia, das nie antun.
Ja, das ist schön. Du hast auch vorhin einmal ganz kurz darüber gesprochen, dass du Menschen auch dabei unterstützt, sich selber zu finden.
Sie zu werden, der sie sind, so ausgedrückt.
Ja, wie wird man dazu? Oder wie findet man sich selber? Oder
im stillen Ton. Nicht so nach außen gerichtet sein. Wenn ich durch den Wald laufe und einfach bei mir sein kann, dann finde ich mich. Dann spüre ich, das möchte ich eigentlich gerne. Oder das sehne ich mich. Oder eigentlich trage ich heute die falschen Sachen. Ich würde gerne lieber das. Weißt du, so. Aber das kriegt man erst raus im Alleinsein oder im Zusammensein mit der Natur, von mir aus auch. Mit dem Hund, in der Ruhe, in der Stille, wo auch immer das ist. Manche brauchen die Kirche, ist auch ein schöner Ort. Jeder hat seinen Ort. Ich glaube, das muss man selber rausfinden. Wo ist denn der Ort? Ich brauche jetzt keinen Strand, mir ist das Meer zu laut zum Beispiel. Ja, das nervt mich dann, die nächste Welle, nicht so laut. Jeder hat seins. Also wo ist dein Ort, wo du sagst, oh, da bin ich ganz gerne. Vielleicht ist es eine Bank mit einem Blick ins Tal. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch das eigene Zimmer. Keine Ahnung.
Und wann würdest du sagen, merkt man, dass man sich selber gefunden hat oder dass man bei sich angekommen ist?
Das ist jetzt ein Gefühl, das ich nur beschreiben kann. Mhm. Es ist nicht etwas, was man Außenstehende erkennen, dass du ausgeglichen wirkst. Aber das Gefühl ist ein warmes, ruhiges Gefühl und du hast das Gefühl, du bist 10 Jahre alt. Du bist so im Kind, im nicht erwachsenen, vernünftigen Erwachsenen ich. Das ist so wieder so streng. Da bist du nicht. Du bist in so einem ruhigen Kind ich, aber mit einem Frauenkörper. Ich kann das schlecht beschreiben. Du bist so heiter, ruhig, spielerisch. Nach dem Motto, das Leben darf leicht sein. Und Arbeit darf Spaß machen. Und du darfst Geld verdienen, ohne dich anzustrengen. Das sind die Sätze. Die meisten glauben ja, sie müssen sich ganz arg anstrengen, um irgendwas zu erreichen. Das ist genau, dann ist man im falschen Fahrwasser. Es muss sich mühelos anfühlen.
Mühelos, schönes Wort.
Ja, dann kommt die, mit der Leichtigkeit kommt man, dadurch wird man halt gut. Was man ja mit Flow bezeichnet auch. Mhm. Ne? Mhm. Also Dinge tun, die dir leicht fallen, das sind wahrscheinlich deine Kernkompetenzen. Da wo andere sagen, wow, wie hast du das gemacht? Wow, so einen tollen Podcast, wie machst du das? Könnte ich nie.
Es ist auch ein Grund, warum du mit über 70 noch arbeitest, weil dir das leicht fällt und weil du unter Menschen bist.
Ja, weil das alles mein Element ist. Mhm.
Was gibt dir das?
Menschen erzählen ihre Geschichten. Ich bekomme wie du Geschichten. Mhm. Ich bekomme so spannende Fragen. Ich bekomme mit was, genau, die Geschichten, was erleben die, wo brauchen die, wo sind deren Überlegungen? Ich gehe dann in deren Köpfe und in deren Herz und gehe da mit. Und ich weiß, ich habe manchmal gute Lösungen oder Ideen. Und dann inspiriere ich und sage, probier das aus. Sowas, das macht mir halt Spaß. Mhm. So wie Design-Interieur, da probiert man ja auch aus. Und sage, jetzt stelle ich heute mal das Wohnzimmer um. Ob das jetzt meinem Freund gefällt oder nicht. Oder streiche die Wand anders. Und dann kommt schon ein anderes Gefühl. Aber es gilt halt auch darum zu machen, ne? Ja. Also auch dann in die Umsetzung zu kommen und sich auszuprobieren und nicht immer zu denken, was sagen andere oder ist da was falsch? Das darf man nicht.
Du hast anfangs gesagt, du machst vielleicht nicht so die Pläne, aber hast du einen Plan, wie lange du das noch machen möchtest, solange es geht?
Ach, ich überlege halt immer, es gibt da so viele, die haben gearbeitet und dann sind so umgefallen, waren weg, gell? Und dann denke ich immer, ich muss überlegen, was will ich denn außer dieser beruflichen Identität? Was will denn die private Silvia im Leben? Was will ich denn eigentlich noch? Mir fehlen so ein bisschen so die Ideen. Will ich jetzt nach Puerto Rico? Muss man dahin jetzt? Will ich Elefanten besuchen in Afrika? Also viele machen Dinge. Ich sehne mich jetzt nicht unbedingt danach, also dass ich das gemacht haben müsste. Ich müsste noch herausfinden, was ich in diesem Leben noch unbedingt machen möchte. Ich käme höchstens darauf, verschiedene Eissorten auszuprobieren. Aber nicht darf. Ich bin durch und durch Genussmensch. Ja. Und von daher geht es mir, glaube ich, eher darum, schöne Dinge, mir Blumen zu kaufen, mein Umfeld zu verschönern. Ästhetik ist mir wichtig. Schönheit und Vielfalt, das sind so meine Werte. Mhm. Und nicht nur unterwegs zu sein, das brauche ich jetzt nicht. Ja, so ist das.
Ja, weil du gerade von Identitäten auch gesprochen hast, das ist auch eine Frage, die ich mir aktuell, vielleicht kommt das auch so Mitte 30 in diese Fragen, aber schon, welches Leben möchte ich führen? Also möchte ich auf dem Land wohnen? Will ich in der Stadt wohnen? Und dann stagniere ich so und treffe gar keine Entscheidung, sondern verharre dann in diesem Punkt.
Ja, aber wenn man das mal als Bild nimmt, jetzt, was du beschreibst, angenommen, du würdest auf einem Spazierweg gehen und der geht ja jetzt, wenn das eine Allee ist mit Bäumen, geradeaus und irgendwann mal kommt eine Abzweigung. Du überlegst aber jetzt schon vor der Abzweigung, statt das zu genießen, diesen Geradeausweg, der vielleicht leicht und routinemäßig ist, überlegst du jetzt schon, da kommt gleich die Abzweigung, was mache ich da? Und ist es die richtige, müsste ich da nicht nach links gehen? Da bist du aber noch gar nicht. Ja. Und vielleicht, und jetzt kommt das Wichtige, vielleicht bist du, wenn du dort bist, jemand anderes als jetzt, wo du jetzt bist. Du triffst also heute, kannst du die Entscheidung für in einem Jahr gar nicht treffen, weil das Blödsinn ist. Du kannst in einem Jahr, wenn du dort bist, steht plötzlich jemand neben dir der auch ein Mitspracherecht hat und mit dir dein Leben gestalten will, du triffst eine ganz andere Entscheidung. Oder aber deine Situation hat sich verändert, die berufliche. Du kannst gar nicht die Entscheidung treffen. Verstehst du? Du versuchst, Dinge vorauszunehmen, die noch nicht eingetroffen sind. Was ist das für eine Anstrengung? Vor allem ist das eine Kontrollsucht.
Ja, absolut.
Voll Kontrollsucht.
Ja, ich habe gerne einen Plan, da sind wir anders.
Ja, und das ist diese Falle des Perfektionismus. Mhm. Und das ist sehr schädlich für Lebendigkeit. Das engt dich so ein, in ein Korsett, in ein perfektes. Und dann wird dein Leben gelebt, weil es vernünftig und richtig ist. Das ist ja ganz schrecklich. Und setzt dich so unter Druck. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Also, du machst einfach deinen Schritt und sagst, was in einem Jahr ist, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass es mir gut geht, dass ich Geld habe. Ich denke, dass ich Geld, dass ich zufrieden und glücklich bin. Was aber genau da ist, werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Das sagst du dir. Weil das wirst du können. Du wirst in dem Moment, wo du da stehst, wissen, was du willst. Darauf vertrauen, darum geht's. Mehr Vertrauen haben in das Leben, in jeden Schritt, in jede Phase. Und mehr eben jetzt hier und jetzt das Leben, weil das kommt nicht wieder, was du jetzt hast. Diese Monate, die Sommermonate jetzt, die lebst du jetzt. Und auf die willst du in 2 Jahren froh zurückgucken. Und du willst nicht sagen, oh, da habe ich nur gegrübelt.
Und Pläne geschmiedet.
Nee, nimm alles mit, was geht. Die ganze Fülle, sei gierig, nimm alles, was geht und mehr. Und dann kommst du irgendwann an diese Weggabelung und dann wird von dir erwartet, dass du eine Entscheidung triffst. Und die wirst du treffen. Und zwar, weil sie dann passt. Guck mal, ich habe Dinge getan, weil sie mich interessiert haben. Die Kinder waren klein. Also was hat mich interessiert? Die Kinderthemen haben mich interessiert. Frühkindliche Entwicklung. Trotzphasen. Nachher die Pubertät hat mich interessiert. Warum? Weil ich Kinder hatte, die in der Pubertät waren. Später hat mich das nicht mehr interessiert. Dann hatte ich ganz andere Themen, die der Erwachsenen, die der Berufseinsteiger, weil ich war an der Uni 18 Jahre im Career Service, da haben mich nur Berufseinsteiger-Themen interessiert. Wie macht man Karriere, wie ist die Laufbahn und so weiter. Warum? Weil meine eigenen Kinder in die Berufe gingen. Also du siehst, mein eigenes Leben hat mir die Themen gegeben. Mhm. Und das hat mich dann wirklich interessiert. Und ich habe gern Geschichten geschrieben, also bin ich zum Rundfunk gegangen und habe Rundfunksender gemacht in Stuttgart, ne? War ich beim Rundfunk. Dann wurde ich schwanger, konnte ich nicht zum Fernsehen. Schwanger im Bauch. Genau. Also ich habe immer die Dinge getan, die aktuell, nicht vorausschauend, sondern aktuell gerade mich beschäftigt haben. Mhm. Und die habe ich quasi zu Geld gemacht. Weil nur dann ist man gut, weil man in diesen Themen lebt.
Ich glaube, sowas zu finden, ist echt ein Geschenk.
Das findet man ja auch, wenn man eine falsche Entscheidung revidiert. Mutig revidieren, sagt, das passt ja gar nicht. Ich habe mal bei der Bank gearbeitet. Wie gruselig war das denn? Geld anderer Leute zu zählen oder Formulare ausfüllen, das ist ja für mich die Oberstrafe. Also von daher sein lassen, was einem nicht gefällt, und dann kommt das andere zum Vorschein.
Ich finde aber, dafür braucht man auch echt viel Mut.
Oder? Zu was braucht man denn Mut?
So eine Entscheidung dann auch zu revidieren und den Mut zu haben, dann den anderen Weg zu gehen. Also wenn man ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel hat.
Da sind wir beim Kernthema. Das ist das Kernthema, psychologische Sicherheit ist das Kernthema, das sich durch alle Seminare zieht bei den Millennials, bei der neuen Generation.
Ja.
Und warum ist das so? Weil die extrem, ich sag's jetzt mal so, behütet aufgewachsen sind. Die kennen nichts anderes. Die kennen Sicherheiten von morgens bis abends. Na, die fallen nicht mehr hin, die essen immer das Richtige, der Kühlschrank ist immer voll, die Urlaube sind geplant. Verstehst du, es gibt keine Unsicherheiten, keine Unabwägbarkeiten. Bei mir waren ja die Urlaube noch Abenteuer. Da wusstest du nie, wo du dein Zelt aufschlägst am nächsten Tag. Ne? Mhm. Was ganz anderes, ja. Gut, ich bin ja auch eine ganz andere Generation. Das heißt, du lernst mühsam jetzt nachträglich, wie es sich anfühlt, auch mal keine, nicht zu wissen, wie es wird. Also so ein bisschen ins Bodenlose, gell? Und dann kommen die Fantasien, ja, hallo, hier. Die Amygdala fängt dann an und sagt, es wird ganz gefährlich, pass auf, du endest in Armut und weiß ich was. Ja. Du kannst dir nichts mehr leisten. Dann kommt so dieses Gedankenspiel, was automatisch kommt, weil dich natürlich dein Unterbewusstsein ständig warnt, aber unnötigerweise. Es ist völlig, man müsste es abschalten können. Leider geht das ja nicht. Ne? Wichtiger wäre, du guckst nach außen, wer außer dir hat das schon gemacht. Mhm. Und umgibst dich mit Menschen, die wichtigen Schritte gemacht haben. Vielleicht zeigen das auch deine Interviews im Podcast.
Ja, die zeigen mir auf jeden Fall sehr viel. Da nehme ich immer viel mit.
Ja, weil sobald du aus deinem Gewohnten rausgehst, aus deinen Kreisen, aus dem Komfort rausgehst, kommst du in eine neue Zone, wo du auch wieder, anfänglich noch nicht, da tappst du noch, aber dann gewinnst du hier neue Sicherheit und dann kommt Wachstum. Also Wachstum ist immer aus der Komfortzone raus und kommen immer so neue Zonen, wo du, wow, wahnsinnig weiterentwickelst. Und die Angst bremst dich halt in der Entwicklung sehr stark. Aber die Frage wäre, ich würde alles aufschreiben, wovor ich Angst habe, was mir meine inneren Kopfbewohner da erzählen, wovor ich Angst habe, soll ich alles aufschreiben. Das schreibst du dir links auf. Und rechts schreibst du am nächsten Tag auf, stimmt das? Woher weiß ich, dass das stimmt? Kann ich ganz sicher sein, dass das stimmt? Das schreibst du zu jedem Gedanken rechts auf. Das ist eine super Übung. Und dann kommst du dir auf die Schliche, dass du das alles konstruierst.
Ja, das werde ich mal machen. Mal sehen, was passiert. Das stimmt, eine gute Übung, ja.
Ja, die, genau.
Du hast gerade, das interessiert mich jetzt noch, bevor wir gleich zum Ende kommen, du hast gerade Komfortzone gesagt. Wann würdest du sagen, hast du in deinem Leben mal deine Komfortzone so richtig verlassen, wo du dachtest, ach du meine Güte.
Als ich vom 3-Meter-Bett gesprungen bin? Ja, das war Hölle für mich.
Aber du hast es geschafft.
Ja, auch ohne geschubst zu werden, bin ich da runter. Komfortzone immer dann verlassen, wenn ich Dinge der Partner zuliebe gemacht habe. So in so einem schnellen Ruderboot, die durchs Wasser fahren, Donaufahrten, wo wirklich Wasser sehr schnell war. Also sobald Geschwindigkeit ins Spiel kommt, bin ich jetzt nicht der Held. Also musste ich schon über mich hinaus wachsen. Oder bei Microsoft in einem großen, riesengroßen Symposium in Hamburg wurde ich auf die Bühne gerufen und sollte die Einleitung unter Tausende von Leuten begrüßen auf einmal. Also da bin ich auch gesprungen. Also es war auch nicht einfach für mich. Ich bin ja nur 1,64 Meter groß. Und dann so eine Bühne, die schluckt dich ja. Ne? Ja.
Und wie hast du dich danach gefühlt?
Ja, wie eine Heldin.
Ja.
Cool. Also es gibt immer Momente, das sagt sich jetzt so einfach, machen und nein, aber wichtig ist, sich mit den Ängsten mehr auseinanderzusetzen, sonst macht man es nicht. Also, was glaube ich, es ist alles nur konstruierter Glaube, was glaube ich, passiert mir schlimmstenfalls? Das ist sowieso die Frage, die ich immer stelle. Was passiert denn schlimmstenfalls? Und was könntest du dann tun? Und dann merkt man, dass es A, nicht eintrifft und B, ich immer etwas tun könnte.
Ja, es relativiert sich dann so ein bisschen.
Ja, und das, damit muss man sich mehr beschäftigen. Ja. Man muss sich mehr mit den eigenen Ängsten auseinandersetzen. Die Millennials werden das machen müssen. Und jede Woche vielleicht sich vornehmen, ein kleines Stück zu wagen in die Richtung, in die man gehen will. Mhm. Also was könnte ich in der Woche... Man hat gemerkt, Wochenziele sind motivierendere Ziele als Halbjahresziele. Die sind zu weit weg. Und Monatsziele sind manchmal auch zu weit weg. Mhm. Die schiebt man immer auf. Aber ein Wochenziel ist cool vom Abstand her. Also was will ich bis Samstag mal gemacht haben, mutiger?
Sowas kleinere Schritte gehen.
Ja.
Okay, kommen wir zum Abschluss. Ich stelle immer am Abschluss die gleiche Frage. Und die stelle ich jetzt auch dir. Was würdest du jüngeren oder was möchtest du jüngeren Generationen mit auf den Weg geben?
Auf den Weg geben? Mhm. Am liebsten wäre ich der Schutzengel einer jeder jüngeren Person. Wie so ein Engel, will ich hinter denen hergehen mit großen Flügeln. Dir passiert nichts. Geh deinen Weg. Geh über den Steg, über die Hängebrücke. Trau dich, mach. Ich wäre gerne der Schutzengel. Kann man ja nicht sein. Aber ich glaube, ich mache das durch viel Mut. Ich bin eine Mutmacherin und mache es auf deine Weise. Auf deine eigene Weise. Die kann verrückt sein. Vielleicht tanzt du über die Brücke oder gehst rückwärts, keine Ahnung. Mach's auf deine Weise. Sei laut und mutig. Finde ich gut. Und und halte zwischendurch inne und überleg zwischendurch immer, was brauchst du? Also, dass du nicht von außen getrieben bist. Das wären, glaube ich, so meine wichtigsten
Dinge. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ich nehme sehr viel mit.
Dankeschön.
Das war Old and Gold, der Generationen-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Podcast findet ihr auf der Webseite www.oldandgold.de. Ihr kennt aufgeschlossene SeniorInnen, die Lust haben, über ihre Geschichte, Erinnerungen und das Leben zu sprechen? Dann schreibt uns an hallo@oldandgold-podcast.de.